Ein Vierteljahrhundert später. 25 Jahre ist es nun her, seit der Text »Freie Fahrt ins Krisenchaos« von Robert Kurz erschien. Veröffentlicht wurde er 1994 als Beitrag in dem von Hermann G. Appmeyer herausgegebenen Buch »Der große Crash«, der Kollaps unserer Autogesellschaft. Rückblickend konnte die Entwicklung des Automobilismus wohl kaum treffender beschrieben werden. Heute müssen wir daher fragen, über welche Krise reden wir da? Dieser Frage soll im Folgenden zunächst nachgegangen werden. Der Text von Robert Kurz ist aber auch nicht nur wegen seiner prognostischen Qualitäten bemerkenswert. Er ist auch in anderer Hinsicht heute von Bedeutung. So enthält er Hinweise auf den Verlauf des Krisengeschehens und auch solche auf die Eigenschaften der Technologie- und Produktivkraftentwicklung. Sie können uns heute bei der Beantwortung wichtiger Fragen weiterhelfen, beispielsweise wenn es um die kritische Reflexion einer alle Lebensbereiche vereinnahmenden Digitalisierung geht. Damit verbinden lassen sich Fragen nach den Auswirkungen einmal entwickelter und unter den Bedingungen von Wert und geschlechtlicher Abspaltung nicht mehr revidierbarer Technologien. Dabei haben die destruktiven Eigenschaften der Produktivkräfte im Verlauf ihrer historischen Entwicklung zweifellos zugenommen. Inwieweit müssen ihre Auswirkungen auf Gesellschaft und Subjekt ein kategorial kritisches Untersuchungsfeld eigener Art darstellen? Denn wie Kurz zeigte, waren diese nicht wahrgenommenen Auswirkungen und Eigenschaften bereits beim Automobilismus gravierend und sind es nun bei dessen Fortsetzungsversuch durch die Digitalisierung erst recht. Schließlich enthält der Text auch Hinweise auf den Umgang mit einer kategorialen Kritik dort, wo sie uns immer mehr und direkter selber betrifft. Einige Gedanken dazu sollen diesen Kommentar zur erneuten Veröffentlichung abschließen. Doch zunächst soll 25 Jahre nach der Veröffentlichung die jüngere Entwicklung hierzulande betrachtet werden. Es soll aus heutiger Sicht gefragt werden, wie verrückt der Automobilismus gerade in seiner jüngsten Entwicklung ist. Und im Ursprungsland des Autos finden sich dabei viele Krisenmomente und spezielle historische Kontinuitäten zum sogenannten Kernprodukt wieder. Und nirgendwo hängen so viele Millionen Arbeitsplätze an dieser Technologie der Freiheit. Welche Krise erleben wir gegenwärtig, das sich ankündigende Ende der Verbrennungsmotoren, von denen, wie es scheint, in Deutschland nur schwer Abschied genommen werden kann? Handelt es sich also nur um eine Krise der an den Verbrennungsmotor gekoppelten Technologie und den holperigen Übergang zur Elektromobilität sowie zum autonomen Fahren? Oder um eine neue Form von Mobilität und Transportmitteln, bei denen das Auto seine zentrale Bedeutung einbüßen wird? Erleben wir also gegenwärtig den Niedergang des Automobilismus oder nur seine krisenhafte Wandlung? Oder bleiben solche Fragen nur an der Oberfläche, an Phänomenen hängen, weil die Erscheinung nicht direkt auf eine tiefer liegende Krise des gesamten Systems, der industriellen Produktion, der dabei abgespaltenen Bereiche und des Autos schließen lassen? Es ist erst wenige Monate her, da meldeten die deutschen Autokonzerne trotz der Abgaskrise, trotz Schadensersatzklagen in den USA, drohenden Fahrverboten und Handelsbeschränkungen noch Rekordzahlen. Nun gehört eine andere als der Unternehmensentwicklung dienende Voraussicht nicht zum Geschäft industrieller Machbarkeit. Der Hersteller Audi beispielsweise produzierte noch 2 Jahre, nachdem die geheimen Abschaltvorrichtungen in den USA gerichtlich verfolgt wurden, nachdem Politik und Autokonzerne auch hierzulande sofortige Änderungen versprochen hatten, seine verbotenen Abschaltvorrichtungen weiter. Wer sich mit der subtilen Art der Erkennungssoftware dieser Vorrichtung beschäftigt, kann nur staunen. Selbstverständlich hatten Audi wie VW geradezu devot, Zitat, vollumfängliche Zusammenarbeit, Zitat Ende, mit den Behörden der Justiz und den Zulassungsstellen und eine Zitat, vollständige Aufklärung gegenüber der Öffentlichkeit versprochen. Kein Wunder, dass es bezüglich einer anderen Baustelle, nämlich der Kartellabsprachen deutscher Autounternehmen, gar ein Gerangel darum gab, als Kronzeuge der Denunziation zugelassen zu werden. So beantragte Daimler 2017 eine Kronzeugenregelung und auch VW hatte eine Selbstanzeige eingereicht. Jetzt kommt ein Zitat aus dem Manager-Magazin. Da heißt es, wer zuerst mit den Aufsehern kooperiert, darf auf den größten Nachlass bei einer möglichen Strafe hoffen. Das schrieb das Manager-Magazin 2017. Solche Formulierungen wecken Erinnerung. Was die Presse heute als Realitätsverlust in den Chefetagen der Autobauer en Detail beschreibt und mit steil nach unten verlaufenden Absatzkurven für Dieselfahrzeuge und Überschriften wie Ende einer Technologie, Spiegel 28, 2019, veröffentlicht, setzt eine Normalität, wie sie sein muss, voraus, die durch Korruption, Manipulation oder schlechtes Management umgangen und außer Kraft gesetzt wurde. Aber gab und gibt es die? Tatsächlich waren die Abgasmanipulationen, von denen niemand in Europa etwas gewusst hatte oder hätte wissen können, nur dank der US-Behörden aufgeflogen. Der Stolperstein, der in dieser Feststellung liegt, ist in mehrfacher Hinsicht interessant. Wieso eigentlich musste das durch die US-Umweltbehörden geschehen? Wieso hatte sich niemand bei ihnen bedankt, wo es sich doch um kriminelle Machenschaften handelte? Eine Antwort dürfte sein, dass dieses Vorgehen über einige Jahre ziemlich erfolgreich gewesen war. Ist nun die Umdeutung der Realität mit Hilfe von Software und Technologie samt der einhergehenden schweren Schädigung von Menschen, der Zerstörung der klimatischen Lebensgrundlagen, nur einer lästigen Umweltproblematik geschuldet, um die Epoche der Verbrennungsmotoren zu verlängern? Oder zeichnet sich hier die Entschlossenheit ab, die Technologie der Verbrennung über alle existenziellen Fragen des Lebens selber zu stellen? Der verharmlosende Sprachgebrauch von einer Schummelsoftware wird da kaum zufällig sein. Da er einen verharmlosenden Sprachgebrauch der Medien entstammt, zeichnet sich auch die Möglichkeit ab, dass dieses Konzept der Realitätsbewältigung von mehr Akteuren mitgetragen wurde, als es die Schuldzuweisung an die Konzerne und weiter dann an ein paar Manager als Bauernopfer manifest werden lässt. Eine Antwort auf derartige Fragen kommt nicht darum herum, noch weitere Gründe für ein solches Vorgehen zu vermuten. Wurden die digitalen Realitätserweiterungen doch gerade bei der Produktion von Luxuskarossen mit großvolumigen Motoren durchgeführt? Dazu ein paar Zahlen. Die PS-Leistung der Autos in Deutschland hat in den letzten Jahren um 30% zugenommen. 2014 betrug die Anzahl der Autos in Deutschland über 43 Millionen. Weltweit sind es 1,3 Milliarden. Alle 2,6 Sekunden wird derzeit ein neues Auto fertiggestellt. 2018 war das Jahr, in dem annähernd die Hälfte aller weltweit produzierten Personenwagen sogenannte SUV, Sport Utility Vehicle, waren. Das sind jene hochmotorisierten, tonnenschweren wie hochpreisigen Fahrzeuge, meist mit großen Dieselmotoren, die jederzeit auch neben der Straße durchs Gelände fahren könnten, deren Fahrer und Fahrerinnen es aber meist gerade nicht wollen. Dass sie dabei gar nicht besonders geländegängig sind, spielt keine Rolle. Das Phänomen dieser Fahrzeuge, ihre Formsprache, ihre angebliche Nützlichkeit und ihre Sicherheit auf Kosten kleinerer am Verkehr teilnehmender Fahrzeuge und deren Insassen ist eine eigene Studie an anderer Stelle wert. Über diese in Blechform gebrachte Asozialität schrieb Vincent Knecht 2018 in Konkret, Zitat, gerade für die Deutschen darf die Wahl zwischen dem guten Recht auf adipöse Schwachsinnsmobile und der Bewohnbarkeit des Planeten als je schon getroffen gelten. Zitat Ende. Einer solchen Autogemeinde kann eine Aufbesserung der Mensch- und naturschädigenden Ausstoßbilanzen ihrer lackierten Kampfhunde, wie Kurz es nannte, kaum ungelegen kommen, und selbst ein Tempolimit hat jetzt, wo ein planetarischer Notstand durch die auf Verbrennung beruhenden Stoffwechselprozesse offensichtlich geworden ist, noch den Charakter einer Freiheitsberaubung. Warum in diesen Zeiten Autos produziert, angeboten und gekauft werden, als würde die Luft sauberer, das Klima besser, ist eine Frage, ob die Käuferschaft für ihr teures Produkt erwarten kann und dies auch tut, in ihrer Entscheidung bestätigt zu werden, eine andere. Die Autokonzerne jedenfalls haben mehrfach geäußert, sie hätten nur auf die Nachfrage unserer Kunden reagiert. Eine noch andere Lesart geht so: In einem Feld globaler Überkapazitäten von Automobilen, hoher Vorauskosten und immer geringerer Anteile wertbildender abstrakter Arbeit ließ sich mit einfachen Autotypen kaum mehr Geld verdienen. Die Alternative waren für die deutschen Autokonzerne Fahrzeuge der Premium-Qualität. Ein Umstand, dessen Krisencharakter Robert Kurz schon 2012 beschrieben hatte. In diesem schwierigen Umfeld konnte nur der globale Export solcher Fahrzeuge, vor allem nach China, für die deutsche Autoindustrie Absatz und Gewinne ermöglichen. Dafür waren die Autokonzerne bereit, Menschen und Natur zu zerstören und dies gleichzeitig mit technischen Lösungen unsichtbar zu machen. Doch so sehr solche ökonomischen Sachzwänge eine Rolle gespielt haben mögen, das Festhalten an der Technologie der fossilen Verbrennung lässt sich auch damit nicht vollständig erklären, wie überhaupt sich solche Phänomene nur multikausal und nie in allen ihren Aspekten beschreiben lassen. Nun hatte der Krisenchaos-Text festgestellt, dass der Kapitalismus mit Verbrennungsmotor und Auto die letztgültige Gestalt des Kapitalismus ist. Angesichts dieses Umstandes gerät das Geschehen wie das SUV zu einem Aufstand. Er richtet sich gegen diejenigen Beschränkungen, welche die Räume der Verwertung des Werts samt seiner abgespaltenen Bereiche als deren stumme Voraussetzung enger werden lassen und alle Sphären einschließlich der Subjekte selber in den damit verbundenen Kontraktionsbewegungen erfasst. Viele deutsche Autofahrer, hatte Kurz 1994 geschrieben, fieberten dem Chaos entgegen, geradezu genussvoll. So galt es, den Verbrennungsmotoren auf jeden Fall noch eine Zukunft zu sichern. Die gegen die auftretenden gesellschaftlich-ökologischen Zerstörungen wie Klimaschäden, Vergiftung von Biosphäre und Mensch entwickelten technischen Optionen, die nun mittels Softwaresteuerung den gesellschaftlichen Akteuren zu einer resilienten Realitätswahrnehmung verhelfen sollten, zeigen in ihrer Augmented Reality die geistige Ursprungsnähe von Autotechnologie und Digitalisierung an. Der Zerfall des automobilen Konsenses. Nachdem nur die USA in der Lage waren, als globaler Konkurrent dem deutschen Verbrennungswahn in seiner Umdeutung von Realität Einhalt zu gebieten und allen anderen unzähligen Zulassungs- und Überwachungsbehörden, technischen Prüfstellen bis hin zu technischen Universitäten und Werkstätten und eben auch den Verbrauchern die Augen darüber öffneten, wie schändlich sie betrogen worden waren, offenbarte sich in zügiger Folge, wie weit die Krise des gesamten Automobilismus schon fortgeschritten war. Nun richtet sich der Blick hierzulande in solchen Lagen schnell auf Staat und Politik. Letztere konnten bei sich immer wieder keine Versäumnisse erkennen und sahen sich wie die Autobesitzerin als Opfer der Autokonzerne. Der Vorwurf enttäuschter Autobesitzer wurde laut, die Politik und Institutionen seien zu nachsichtig mit der Autoindustrie umgegangen und die deutschen Autobauer hätten daher den internationalen Anschluss an die Zukunftstechnologie mit den Zauberworten E-Mobilität und autonomes Fahren verpasst. Nun beruht die Opferposition von Staat, Politik und Autofahrerinnen gar nicht auf einem anderen Bezug zur realen Welt als der einer Schummelsoftware. Zugrunde liegende, wie das SUV-Phänomen ja schon zeigt. Einfache Vergleiche und Berechnungen hätten beispielsweise schon zur Erkenntnis ausgereicht, wie wenig der reale Treibstoffverbrauch mit den angegebenen Verbrauchsdaten der Autos zu tun hatte. Wenn jedoch diese Angaben nur den Charakter von Werbeversprechungen hatten, warum sollten dann andere Angaben der Autohersteller zutreffender sein müssen? Auch ein Abgleich bei den an den Messstationen gewonnenen hohen Schadstoffwerten mit der Anzahl der vorbeifahrenden Autos hätte Zweifel an den Herstellerangaben aufkommen lassen müssen. Stattdessen, wir haben von all dem nichts gewusst. Dazu eine Anmerkung. Nicht zufällig hat Robert Kurz den Verbrennungsmotor als Herz des Autos bezeichnet. Wenn, wie er schreibt, im Produkt Auto der Geist des Kapitalismus Form annehme oder den Begriff kapitalistisches Höllenfeuer verwendet, dann kommt darin einiges zusammen. Kaum zu übersehen ist, dass es im Entstehungsland des Verbrennungsmotors eine fortlaufende Obsession mit entsprechenden Technologien gegeben hat. Es ist keineswegs abwegig, von einem deutschen Verbrennungswahn zu sprechen, wenn auch solche Kategorien schnell überstrapaziert werden. Eine Untersuchung dieses Phänomens wäre jedoch von Interesse. Hatte der Automobilismus historisch seine Infrastrukturen erst einmal entwickelt, so erschien das Weitere den Beteiligten nur folgerichtig. Die im Automobilismus aufgehobenen Eigenschaften, wie Kurz sie beschreibt, lassen sich bis an die Genese der zugrunde liegenden technologischen Erfindung, die verschiedenen Arten von Hubkolbenmotoren mit ihrer mechanisch-translativ-rotatorischen Umwandlung zurückverfolgen. Denn eigentlich ist das dem Verbrennungsmotor zugrunde liegende Motorenprinzip in seiner Entstehung in mehrfacher Hinsicht erklärungsbedürftig. Beispielsweise der Umstand, dass die Hubkolben in einer geradlinigen Bewegung durch eine Explosion beschleunigt werden, ähnlich dem Kanonenprinzip, um dann aber wieder vollkommen abgebremst und in entgegengesetzter Richtung zurückbeschleunigt werden zu müssen, was energieaufwendig ist. Dabei muss die translatorische Bewegung über eine Kurbelwelle erst in eine Rotationsbewegung umgesetzt werden. Dieses Beschleunigen und Abbremsen und die Umwandlung geradliniger Bewegung in Rotation der Hubkolbenmotoren beschränkt ihren physikalisch errechenbaren Idealprozess in einem theoretischen Maximum, einem Wirkungsgrad also, der relativ niedrig im Verhältnis zur eingesetzten Primärenergie ist. Der zugrunde liegende Prozess des Hubkolbenmotors ist also dem Feuerwaffenprinzip nicht zufällig ähnlich und er ist im Grundprinzip archaisch. An dieser Stelle reicht es, darauf hinzuweisen, dass diese Technologie tief in der mechanistisch-männlich- und gewalttätigen Sphäre ihrer Entstehungsgeschichte verankert ist. Während heute alle so tun, als hätten sie nichts von falschen Angaben der Autohersteller gewusst, hätten schon einfache Berechnungen auf Grundlage der genannten Idealprozesse der zwei Motorenarten Diesel- und Ottomotor die falschen Herstellerangaben bezüglich des Verbrauchs der Motoren offenlegen können. 2019 zahlt VW für falsche Verbrauchsangaben seiner Fahrzeuge in den USA 100 Millionen Dollar Schadensersatz. Diesseits des Atlantiks gelten jedoch auch in diesem Fall andere Regeln. Nun heißt es, es habe ja schließlich jeder gewusst, dass die Verbrauchsangaben nur unter bestimmten Bedingungen zutreffend gewesen wären. In kurzer Zeit hatte sich nun die Autogesellschaft so in Betrüger und Betrogene gespalten. Die Vorwürfe gingen hin und her. Das war die Gelegenheit für das Auftauchen neuer Akteure, die sich wiederum nicht zu Unrecht als Opfer der Autotäter-Opfergruppe sehen. Sie forderten nun Fahrverbote oder die Einhaltung der Grenzwerte. Stand zunächst die Einhaltung der Grenzwerte für Stickoxide im Fokus, so änderte sich dies binnen Monaten in Richtung allgemeiner Emissionen mit Schwerpunkt CO2-Ausstoß. Angestoßen wurde dies durch die Fridays for Future-Bewegung, die beunruhigenden Meldungen über den sich offensichtlich dynamisierenden Zerfall der globalen Ökosysteme und extreme Wetterlagen. Bei den Stickoxiden wiederholten staatliche Institutionen und Politik nun selber das Umdeutungsmuster der Autoindustrie, mit dem sie sich zuvor von ihr hatten betrügen lassen müssen. Zunächst wurde den drohenden Fahrverboten mit allerhand Maßnahmen wie veränderte Ampelschaltung an den Messorten, einer Diskussion um deren Standorte und Messpunkte begegnet. Schließlich hatte es diese Stationen ja vorher auch schon gegeben und es war nicht zu Fahrverboten gekommen. Als das angesichts der Lage nicht ausreichte, weil die Aktivitäten der deutschen Umwelthilfe wie die Medienberichterstattung an Fahrt aufgenommen hatten, kamen berechtigte Zweifel an den Grenzwerten selber auf. Gefragt wurde jetzt, was sind überhaupt Grenzwerte? Gute Frage. Vermeintlich kompetente Lungenärzte meldeten sich als Experten zu Wort. Die Gefahr flächendeckender Fahrverbote konnte jedoch gerade noch dank eines politischen Fingerspitzengefühls abgewendet werden. Auf solche Geschichten kann nur das Leben selber kommen. Die Bereitschaft einer lästig empfundenen oder lästig empfindlichen Natur mit einer digitalen Realitätserweiterung auf die Sprünge zu helfen, korrespondierte bei all dem Gehassel zuverlässig mit der Formsprache des SUV. Was interessiert mich das Leben der anderen, sollen sie sehen. Wer nach Beispielen für den Vorgang projektive Identifikation sucht, findet hier einfaches wie anschauliches Material. Während aus Politik und Autofahrerbevölkerung mit dem Finger auf den bösen Buben auf der anderen Seite des Atlantik gezeigt wird, der ja bekanntlich immerhin aufrechter Klimaleugner ist, muss sich nicht mit lästigen Fragen des eigenen Verhaltens beschäftigt werden. Was ich als Autofahrerin nicht wahrhaben kann oder möchte, soll doch ein anderer übernehmen. Dann lässt es sich dort als nicht zu mir gehörig wunderbar wahrnehmen und sogar mit echter Empörung verurteilen. Glückwunsch. Mit den Schadensersatzforderungen deutscher Autobesitzer an die Autokonzerne verlief es nun allerdings nicht so erfolgreich. Waren letztere in den USA nach entsprechenden Forderungen, wie es scheint, ohne Umschweife, gehorsam und schuldbewusst, mit hohen Summen zahlungsbereit, so wurde diesseits des Atlantiks schnell klar gemacht, dass im eigenen Hoheitsgebiet andere Regeln zu gelten haben. Selbst eine Nachrüstung der Altflotte versandete zunächst in ein Gemenge aus Untätigkeiten und mangelnder technischer Machbarkeit und anderen Problemen. Politisch wurde dafür zügig ein Sammelklagengesetz auf den Weg gebracht, dessen Verbraucherfreundlichkeit öffentlichkeitswirksam gefeiert wurde und das Glauben machen sollte, bezüglich der Klagemöglichkeiten kehrten nun auch hier amerikanische Verhältnisse ein. Seine zweifelhafte Wirksamkeit wird jedoch schon an Länge und Aufwand der juristischen wie bürokratischen Verfahrensweise deutlich. Aber es galt ja auch einer schwierigen Situationsbereinigung, wie es bei der Bewältigung der gefährlichen Grenzwerte auch erforderlich gewesen war. Nun darf der deutsche Autobesitzer sich auf eine lange Zeit des Hoffens freuen. Mittlerweile hatte sich der Autoverkehr nun aber auch als Klimakiller desavouiert und innerhalb von Monaten wurden Brüche im gesellschaftlichen Gefüge unübersehbar. Der Krieg auf den Straßen dehnte sich aus. Plötzlich wird thematisiert, das private Auto stehe mehr als 90% der Zeit ja nur rum. Wem gehöre eigentlich der zugeparkte öffentliche Raum? Das Auto, es schränke andere Verkehrsteilnehmer zu stark ein. Zweifel an seiner Zweckmäßigkeit und Zukunftsfähigkeit machen die Runde. Während sich Fahrradfahrerinnen und Fußgängerinnen mittlerweile im alltäglichen Krieg auf den Straßen und Gehwegen der verdichteten urbanen Räume auf eine nicht gekannte Art und Weise behaupten müssen, wird das Land auch noch von den neuen E-Rollern überflutet. Ankunft im Krisenchaos. Wie verrückt ist die Autogesellschaft? Währenddessen unterliegt die gesamte Entwicklung einer atemberaubenden Amnesie. Wo schon die Ereignisse vorbeirauschen wie Chausseebäume, gegen die einst der ADAC die Kampagne »Jeder Baum ein Mörder« führte, wird erst recht nicht erinnert, wer wie Robert Kurz diese Entwicklung seit Jahrzehnten vorhergesagt hatte. Auch die Bezeichnung, die diese Entwicklung dabei über die Jahre angenommen hatte, wie Abwrackprämie versus Umweltprämie, Übernahmekrise, Zuliefererkrise und so weiter, sind verblasst. Sollten sie jedoch nochmal genannt werden, haftet ihnen stets das Versagen Verantwortlicher an. Was für die einen das Versagen der Politik ist, für die anderen das eines selbstgefälligen und schlechten Managements der Autokonzerne. Für viele Linke hingegen ist die Autokrise nur eine weitere Folge der finanzkapitalistischen Erschütterung von 2008 und damit des politischen Kräfteverhältnisses und oft des raffenden Finanzkapitals. Ein subjektloses Machen, wie Kurz es nannte, scheidet dabei immer und überall von vornherein aus. Erst wer sich ein solches vorlegen kann, käme überhaupt darauf, dass der Staat als ideeller Gesamtkapitalist seine Rolle nur noch als direkter Protektionist der Autokonzerne geltend machen konnte, weil es sich um ein Zusammenwirken der strukturellen Krise der Branche, der Autotechnologie selber und der ihr zugrunde liegenden ökonomischen Wertabspaltungsform handelt. Erst dann können notwendige Fragen nach dem Vermittlungszusammenhang zwischen einer Krise der auf Abspaltung beruhenden stofflichen Basis, der Naturvernutzung und der inneren ökonomischen Schranke überhaupt ins Blickfeld kritischen Denkens geraten. Ohne die Krise des gesamten Systems der Lebensaussaugung, wie Kurz es nannte, bleiben die Betrachtungen des Kernprodukts Auto heute wie 1994 an der Erscheinungsebene hängen. Setzte nun der deutsche Protektionismus der Verbrennungstechnologie gar nicht mehr auf die Entwicklung neuer Technologien im globalen industriellen Wettbewerb, sondern auf die Verlängerung der Verbrennungstechnologie, ist darin sicherlich auch ein historisch-spezifisches Moment wirksam. Der Ursprung der totalen Autogesellschaft im NS-Staat hat diese Affinität und Liebe zum toten Objekt, welches durch die Verbrennung und Explosion zu kraftvollem Leben erweckt wird, sicherlich geprägt. Als Anfang 2018 bekannt wurde, dass ein von VW, Daimler und BMW finanzierter Verbund Versuche mit Affen durchführte, die stellvertretend für Menschen Abgasen ausgesetzt wurden, da war die Verurteilung solcher Methoden ganz und gar einhellig. Die Meldungen beherrschten allerdings nur kurze Zeit die Medien. War es dabei eine Vorsichtsmaßnahme, dass die Versuche an ein Labor in den USA vergeben worden waren? Das Interesse an solchen Versuchen jedenfalls scheint nach wie vor vorhanden und steht in einem Kontinuitätszusammenhang. Die davon ausgehende Logik, nach der sich das Leben den zerstörerischen Technologien anzupassen hat und bereits bei der Suche nach wissenschaftlichen Erkenntnissen unter die Räder kommt, ist für die Autoöffentlichkeit kein Anlass zu weitergehenden Fragen. So wenig, wie es die mittlerweile 1,3 Millionen direkten und 6 Millionen indirekten jährlichen Verkehrstoten weltweit sind. Zahlen WHO Stand 2018. Auch der gigantische Ausbau von Straßen, der das Bild der Städte im Verlauf von wenigen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts mit seiner Anti-Ästhetik völlig verändert hat, ist nun zu einem Krisenfaktor geworden. Der Unterhalt der riesigen mit Asphalt und Beton versiegelten und verhässlichten Flächen und Bauwerke, der noch weiter vorangetriebene Ausbau der Autoinfrastruktur stellt die Autogesellschaft heute auch finanziell vor kaum noch zu bewältigende Probleme. Als effektives und sinnvolles Verkehrsmittel konnte das Auto überhaupt jemals nur aus seinen eigenen Voraussetzungen, einer ausgebauten Infrastruktur, erscheinen, die anders als bei der Bahn nicht direkt finanziert werden musste. In den sich immer weiter verdichtenden globalen Millionenmetropolen mit endlosen Staus, Giftblocken und Lärmbelästigung in immer konzentrierterer Weise bekommt die globale Autofahrergemeinde vorgeführt, wie absurd das Leben als Automonade ist. Dennoch lässt sie sich nicht beirren, scheint die Bereitschaft, nach dem Sinn der ganzen Veranstaltung zu fragen, derzeit so gering wie die Fähigkeit, dies überhaupt als Leiden empfinden zu können. Selbst in den Megastädten, in denen die Luftverschmutzung ein solches Ausmaß angenommen hat, dass Sichtweisen unter 50 Meter und die Schadstoffbelastung bei Aufenthalt im Freien lebensgefährlich hoch sind, rollt der Verkehr weiter. Das lässt für den drohenden Zusammenbruch der Klimabedingungen nichts Gutes erwarten. Der automobile Konsens hat nun mit den neuen Akteuren und dem inneren Zerfall der Autogemeinschaft Risse bekommen, die sich nicht wieder schließen lassen werden. Angesichts immer neuer Meldungen über immer neue ökologische Katastrophen machen sich Unruhe und Besorgnis breit. Ein diffuses Bewusstsein der Sünde und Schuld und eines Niedergangs bietet zuverlässigen Schutz vor allen weitergehenden unbequemen Überlegungen. Der Mensch macht die Welt kaputt. Gegen solche Totschlagargumente, die allerdings falsch sind, denn die Zerstörung ist ja ein bewusstloser gesellschaftlicher Prozess, ist scheinbar kein Kraut gewachsen. In den Medien wird gefragt, was jetzt jeder Einzelne tun kann. Was dem Bürger der Autonation dabei meist zuerst einfällt, ist der Verzicht auf die Plastiktragetasche. Ja, wenn sie nicht wäre, und das Plastikgeschirr und natürlich erst die Wattestäbchen. Währenddessen hat sich die Anmeldung von SUV seit 2013 in Deutschland verdoppelt und seit der Veröffentlichung des Krisenchaos-Textes sind 40% mehr Straßen gebaut worden, aber weitere 20% des Schienennetzes demontiert worden. Ganz so sehen auch die Aktivitäten auf der politischen Bühne aus. Es wird auf Zeit gespielt, es werden öffentlichkeitswirksam Missstände beseitigt, sogenannte Missstände. Während die einen aggressiv ihre Lebensweise verteidigen, schließen andere sich den Klimazielen an und müssen sich kleinliche Fragen zu ihrem Alltagsverhalten gefallen lassen. In immer neuen wissenschaftlichen Forschungsprojekten muss der Nachweis wieder aufs Neue erbracht werden, dass die Klimakatastrophe Realität ist, ganz so wie jene Smartphone-User und Userinnen, die sich über ihre Zustände mittels der sie und ihre Körper überwachenden Apps unterrichten lassen müssen. Sicher ist sicher. Freie Tage für eine Zukunft. Kein Wunder, dass Kinder an die Stelle von Erwachsenen treten müssen, wie Harald Welzer meint, wenn es um die Wahrnehmung und den Handlungsbedarf in einer global bedrohlichen Realität geht. Auch wenn die Fridays for Future-Bewegung in ihrer Unmittelbarkeit dies alles umgeht und konkrete, wirkliche Veränderungen einfordert, beruht sie doch wesentlich auf Hoffnung in eben diese immanente Veränderbarkeit. Die allerdings kann durch die realen Entwicklungen nur frustriert werden. Aber auch vor einem solchen Bezug gibt es mit der Nähe zum grünen Diskurs grundsätzliche Probleme. Der Krisenchaos-Text lässt dabei schon vermuten, dass Kategorien wie beispielsweise Umwelt oder Ressourcen nicht ausreichen können, das Problem der totalen Mobilmachung, wie Kurz es nannte, in seiner Bedeutung begreifen zu können. Dazu eine Anmerkung. wie problematisch solche Begriffe wie Ressourcen, Umwelt, Umweltschutz aus der Perspektive der Kurzschen Kritik sind und wie selbstverständlich die Hoffnung der Aktivisten für das Klima gegenwärtig in der grünen Politik ihren Verbündeten sehen, zeigen derzeit die Wählertrends. Vor einer Befragung der Grundbegriffe Umwelt und Ressource nach ihrem Sinn und ihrer Bedeutung kämen bei der grünen Politik allerdings andere, wie beispielsweise die CO2-Steuer, denen die Grünen auch schon mal die historische Nachfolge der Geldwährung als Zukunftsvision zutrauen. Es braucht mäßig viel Vorstellungskraft, dass die flächendeckende CO2-Besteuerung ein Kontrollregime voraussetzt, das den Namen Ökodiktatur verdient. Aber vielleicht leistet die Digitalisierung ja auch ihren Beitrag, die dafür notwendige Überwachung bereitzustellen. Wer mehr bezahlt, kann besser leben, war gestern. Eine umfassende CO2-Besteuerung hat eben auch gravierende soziale Folgen. Perspektivisch entstehen daraus ein Schutz der Umwelt, auch vor den sozialen Ausgegrenzten und Überflüssigen, der diese mit Verboten und dem Verlust ihrer Lebensgrundlagen bedroht. Ein ökologischer Bezug ohne die ihm vorgeschaltete soziale Frage, wie es die grüne Programmatik im Grunde immer war, ist so wie der Anspruch des automobilen Wahns, gesellschaftliche Probleme technologisch lösen zu wollen. Ein solches grünes Vorhaben zur Rettung der Umwelt hat natürlich nur Sinn, wenn es zugleich global eingeführt wird, wie das mit dem Emissionshandel versucht wird. Es bleibt zu hoffen, dass dies noch etwas dauert. Eine Ökodiktatur allerdings kennt noch viele andere Entwicklungswege. Bei der derzeit voranschreitenden Dynamik der Naturzerstörung werden entsprechend restriktive Maßnahmen als Reaktion nicht lange auf sich warten lassen. Was beim Gebrauch eines so ubiquitären Begriffs wie dem der Umwelt oder des Umweltschutzes meistens unhinterfragt bleibt, ist, wovor und warum dieser Schutz erfolgen muss. Sofort wird es ontologisch. Schutz vor dem Menschen, seiner Ökonomie und Technik, all das sind unhinterfragbare anthropologische Konstanten. Dann doch lieber positiv, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Dem Begriff bleibt daher ein reaktives Moment eigen, denn Schutz setzt Schädigung und Bedrohung immer schon voraus. Der Begriff der Umwelt ist so gesehen ein immanenter Begriff des auf Naturbeherrschung wie auf Wert- und geschlechtlicher Abspaltung von Wert beruhenden gesellschaftlichen Stoffwechsels mit der Natur. Oder anders gesagt, der Dualität von Subjekt und Objekt. Umwelt, wie sie heute automatisch verstanden wird, setzt immer schon die Monade voraus. Wenn die Natur vor der Summe der Menschen, was die Gesellschaft im Gegensatz zum kritischen Gesellschaftsbegriff ist, geschützt werden muss, dann wäre das eigentlich als klarer Hinweis auf eine bewusstlose Vergesellschaftungsform zu betrachten. Die Einbannung des Umweltbegriffs in einen potenziellen Rechtsbegriff erfüllt eine Doppelfunktion. Einerseits abgespaltener, noch nicht in Wert gesetzter, auch schützenswerter Bereich, andererseits Konstitutionsgrundlage des Subjekts, denn was das Subjekt nicht ist, ist Umwelt und Objektwelt. In dieser Gegenüberstellung hat die eine Seite das, was die andere nicht hat, muss die eine gewinnen, was die andere verliert. Weil dieses Problem im Umweltdiskurs offensichtlich wird, wird im Ökojargon gerne die Win-Win-Situation eingeführt. Alle sind zufrieden. Dieser Looping übersieht allerdings, auf wessen Seite die Definitionsmacht liegt. Jede bewusste Form einer Gesellschaftlichkeit müsste diese Abgeschnittenheit der Subjektkonstitution von ihren Lebensadern, das in die Objektwelt hineinragende, unveräußerliche Äußere perforieren, in sich hineinholen und zugleich etwas von sich in sie hinaustragen. Fragwürdig ist auch der Begriff der Ressource, der auf einer quantifizierenden Kausalität beruht. Damit sind alle Naturphänomene und belebten Zusammenhänge immer schon berechenbare Größen, die sich dann auch in ihrer Verfügbarkeit und schließlich in Wert und Geld abbilden lassen müssen. Wo Natur derart als ein Mix aus Dienstleistungen betrachtet wird, gerät bei ihrer Kommodifizierung der Bereitstellung der Serviceleistungen der Natur schon mal etwas durcheinander. In einem Beispiel des Arbeitskreises Kritische Geographie Leipzig wird beschrieben, wie Bienen eines Regenwaldes die Pflanzen einer nahegelegenen Kaffeeplantage bestäuben. Diese Leistung wird dann mit dem Betrag X berechnet. Wenn diese Bestäubung auf anderen Wege als mit dem Betrag X berechnet, wenn diese Bestäubung nämlich auf anderem Wege erfolgen müsste, durch Menschen. Als nun beispielsweise durch den Fall der Weltmarktpreise Ananas statt Kaffee auf dieser Plantage angebaut wird, wofür die Bienen nicht notwendig sind, fällt der Wert des Regenwaldes um den Betrag X. Da hat der Regenwald Pech gehabt. Der Fridays for Future-Bewegung droht also auch von ihren eigenen Begriffen her die Gefahr eines Scheiterns, es sei denn, ihr gelänge es, ihre eigene Denkform kritisch zu transzendieren und zu überwinden. Ein Vierteljahrhundert nach der Veröffentlichung der Freien Fahrt ins Krisenchaos beginnt nun das Ende der Verbrennungstechnologien, in dessen Zentrum der Automobilismus steht, real zu werden. Die oben beschriebenen Entwicklungen aus dem Ursprungsland dieser Technologie zeigen, wie wenig das Leben der Menschen dabei eine Rolle spielt, wenn es um den Versuch einer Fortsetzung des Verbrennungswahns geht und wie groß gleichzeitig die Bereitschaft ist, die Realitäten an dem technisch Machbaren scheitern zu lassen. Was zeigt deutlicher den gespenstischen Selbstzweckcharakter dieser Produktionsform und deren Ursprung im Nationalsozialismus, auf den Kurz hinwies? Was dabei für uns Menschen gilt, trifft die Ökosphäre gleichermaßen. Es sind aber nicht die industriellen Komplexe allein, die diese Entwicklung aufrechterhalten. Alle Nationalstaaten müssen in dieser ökonomischen Logik unter globalen Konkurrenzbedingungen auf weiteres Wachstum setzen. In den Sphären des Politischen wird dieser Zwang in üblicher Weise Begründung und entsprechendes Handeln umgewandelt. Das wird nun schwierig. Deutlich wird auch, in welchem Ausmaß die Bedrohung von den Alltagshandlungen der Bevölkerung nicht nur der industriellen Kernländer abgespalten bleiben muss. Diese Ohnmacht ist die einer globalen Menschheit ohne eigentliche Gesellschaftlichkeit. Denn diese ist in einer der toten Sachen aufgehoben. Der Verweis der Autokonzerne darauf, es werde nur das hergestellt, wofür es eine Nachfrage gebe, war immer schon so unzutreffend wie die Behauptung, die Konsumentinnen seien das bloße Opfer des industriellen Warenpöbels und der entsprechenden Werbung. Mit solchen Monokausalitäten ist die Dialektik von Produktion und Konsumption, nicht auf die Spur zu kommen. Kurz hatte über den inneren Drang der Verwertungsbewegung als historischer Prozess geschrieben, dieser bestünde, Zitat, darin, zur absoluten Selbstgenügsamkeit der leeren Form Abstraktion zu gelangen, die Wertgegenstände so lange zuzurichten, bis sie in der Leere dieser Form verschwinden, durch Wertvernichtung. Zitat Ende. In der Anbahnung einer Zerstörung des Vorhandenen und Geschaffenen gerät die Bewusstseinslage der Subjekte sowie das, was sich im Unterschied zu einem gesellschaftlichen Bewusstsein als Massenbewusstsein bezeichnen lässt, nun immer stärker in die strukturell im Subjekt angelegten schizoiden Spaltung und Fragmentierung, wobei die unbewussten Anteile den Krisenverlauf antizipieren. Der Zauderrhythmus der Zerrissenheit zwischen den eigenen Befürchtungen und den konkreten Handlungen, denen alle dabei ausgesetzt sind, oszilliert dabei zwischen einem bodenlosen Pessimismus und Fatalismus und andererseits einer Allmachtsfantasie, die es möglich erscheinen lässt, alles regeln zu können oder alles als unwahr, als von anderen bösen Mächten manipuliert und verfolgt zu erleben. Wenn nur die anderen zur Vernunft kommen würden oder so wären wie wir selbst. durch die immer schon gesetzte Konkurrenz aller mit allen und allem verdammt dabei alle zu jener unerträglichen Ohnmacht, deren Verständnis erst der Schlüssel für ein Bewusstsein der eigenen Lage sein könnte, das aus diesem invarianten Zustand herausführen könnte. Die Gesellschaft des Autos muss sich daher nun auch an der Mobilitätsfrage spalten, weil diese Bewusstseinsstruktur nur Schuldige kennen kann. Das ungebremste Abholzen der unterirdischen Wälder geht derweil unvermindert weiter. Schon einfache Überlegungen zeigen, dass eine globale Dekarbonisierung unter den Bedingungen von Wert und Abspaltung genauso zu jenen Allmachtsfantasien gehört wie die Vision von einem neuen Automobilismus, der mit den Begriffen E-Mobilität und autonomes Fahren verbunden ist. Zunächst lässt sich der kritische Zustand der Autogesellschaft keineswegs auf das Problem der Emissionen und der Klimaproblematik beschränken. Nahezu alle weiteren unverzichtbaren Lebensgrundlagen, wie beispielsweise die Biodiversität und die globalen Wasserreserven, sind grundlegend gefährdet und erleiden einen dramatischen Rückgang. Der Blick auf die Grenzen des Wachstums, wie der Club of Rome sie einst formulierte, bleibt jedoch in einer Gesellschaft, wo wir es mit einer Verkehrung von Mittel und Zweck zu tun haben, auf der Erscheinungsebene hängen. Das Zusammentreffen von innerer ökonomischer Schranke, wie sie die Wertabspaltungskritik formuliert, und dem drohenden Kollaps der Biosphäre ist ja keineswegs ein Zufall. Eine Beschränkung auf die erkennbaren äußeren Indikatoren führt eben nicht zu deren Ursachen. Klaus-Peter Ortlieb hat 2009 auf den Zusammenhang und das Verhältnis von Produktion des relativen Mehrwerts, dem stofflichen Ausstoß und den stofflichen Grenzen hingewiesen. Die mit dem weit fortgeschrittenen Abschmelzen wertbildende abstrakte Arbeit aus den industriellen Fertigungsprozessen entstehende anwachsende Kaskade von Produktivitätssteigerung, stofflichem Ausstoß, Energieverbrauch und nochmals gesteigertem Naturverbrauch, also ihrer Zerstörung, hat heute einen historischen Höchststand erreicht. Anders ausgedrückt, um heute in den globalen Wertschöpfungsketten Mehrwert generieren zu können, sind ungeheure Mengen an Waren in immer kürzerer Zeit herzustellen, und dieser stoffliche Durchsatz erfordert einen immer größeren Energieeinsatz, nicht nur in der Fertigung, sondern auch in der Bereitstellung der stofflichen Voraussetzungen, der Distribution und so weiter. Der stoffliche Umsatz steigt also auch dann noch überproportional zum Produktivitätszuwachs, wenn der globale Anteil wertbildender Arbeit abnimmt. Nicht gemeint sind hier Arbeitsverhältnisse schlechthin, wie prekäre Beschäftigung oder viele Dienstleistungen. Dabei wird der gesamte Globus mobilisiert und durch diese Verwertungsbewegung verwüstet. Für Robert Kurz sah es dabei 1994 noch so aus, als würden die noch verbleibenden Rohölreserven zuerst zu einer Einschränkung dieser sich beschleunigenden Expansion führen und nicht die von ihm ebenfalls problematisierte Klimaproblematik. In diesem gesamten Prozess sind die abgespaltenen weiblichen Reproduktionstätigkeiten die Voraussetzung der Verwertung des Werts. Zu den stummen Voraussetzungen der entfesselten totalen Mobilmachung gehört auch die Naturvernutzung. Der Zwang, an den Grenzen des Zugriffs auf die Naturreserven diese in Wert setzen zu müssen, wird nun ebenfalls zu einem dynamisierten Krisenmoment. Was nicht entschieden werden kann, muss sich ereignen. Jenseits eines Verständnisses der Arbeitswertlehre von Marx und der Krisentheorie lassen sich die Ursachen und Zusammenhänge der Grenzen des Wachstums nicht verstehen und erscheinen durch politisches Handeln domestizierbar oder im Wesen des Menschen zu liegen. Angesichts dieses Zusammenhangs bleibt die Fridays for Future-Bewegung vorerst auf die Erscheinungsebene fixiert. Während die Macht der Fakten gegen die Mythen und das Aussitzen in Stellung gebracht und verlangt wird, sie anzuerkennen, fällt den Fürsprechern des Realen und des Handelns nicht auf, dass sich das Faktische als solches entwertet. mit dem darin evakuierten Verzicht auf Kontextualität und auf kategoriale Kritik an einem subjektlosen Gemachtsein, ist es als bloß Faktisches schon affirmativ, während aus der Krise des Subjekts die Tendenz zur gewaltsamen Resubjektivierung resultiert, wie bereits auf dem Krisiskongress von 1999 festgestellt wurde. Die Forderung der Fridays for Future nach einem Ende der Komfortzone hingegen dürfte sich bald erfüllen. Allerdings nicht als bewusste oder selbstbestimmte Entscheidung, sondern als ein naturwüchsiges Eintreten in eine Rezessionsphase, die sich wohl als Einbahnstraße der weiteren Entwicklung erweisen wird. Dabei handelt es sich keineswegs nur um die Abkühlung des Welthandels, die dabei politisch verursacht erscheinen muss, sondern um den beschleunigten multiplen Zerfall gesellschaftlicher Aggregate wie der Automobilindustrie. Selbst die als Ursache benannten Handelsbeschränkungen sind ja selber nur die Folge einer verschärften globalen Krisenkonkurrenz. Auch hier steht das Ursprungsland der automobilen Freiheit im Fokus, denn in keinem Land sind so viele Millionen Arbeitsplätze von der Autoproduktion direkt oder indirekt abhängig. Konnten sich die Belegschaften bislang eigentlich bei Politik und Konzern bedanken? Die Gewerkschaften haben das auch getan, den Verbrennungstechnologien so lange ein Überleben gesichert zu haben, wird es nun eng. Die neuen integrierten Mobilitätskonzepte, von denen beispielsweise der Autokonzern Daimler redet, zeigen schon an, dass hier die von Auftragsstudien für die Markterkundung vorgelegten Prognosen eine Rolle spielen. Das Auto werde künftig nicht mehr seine zentrale Stellung behalten können. Allein die sich immer mehr verdichtenden wie wachsenden urbanen Räume setzen dem ja Grenzen. Die Produktion der Elektroautos ist gegenüber der bisherigen Antriebstechnik zudem extrem arbeitsarm. Zusätzlich wird dies durch die noch weitergehende Automatisierung der Herstellung durch Robotik- und Laserdruckertechnologie vorangetrieben. Auch werden die bisherigen großen Produktionsstandorte damit perspektivisch obsolet. Kleinere Produktionsstätten und eine Produktion vor Ort werden aber auch die Zuliefererindustrie treffen, wie das Beispiel des Aachener TU-Entwicklers Schuh mit seinen E-Autos zeigt. Unter dem Titel Angriff der Zwerge beschrieb der Spiegel schon 2017, wie die Fertigung der Zukunft aussieht. Zitat: Es ist auffallend still. Fließbänder sind nirgends zu sehen. Dafür sirrt ein riesiger 3D-Drucker. Spiegel 30, 2017. Künftig können nun auch kleinere Akteure den Giganten der Autoindustrie an vielen Orten der Welt Konkurrenz machen. Auch das von den Autokonzernen öffentlichkeitswirksam betriebene Greenwashing einer CO2-Neutralität ihrer künftigen Produktion bleibt eine Chimäre. Nicht nur wird diese Energie für den Versuch einer Fortsetzung des automobilen Wahns anderer Verwendung vorenthalten. Für die Herstellung eines Autos bleibt auch nach wie vor ein gigantischer Verbrauch an Rohstoffen und primären Energieeinsatz erforderlich, sodass von einer umweltfreundlichen Herstellung angesichts der Lage überhaupt keine Rede sein kann. Auch die meisten anderen Industrien können global nur mit einem ungeheuren Aufwand an fossiler Energie betrieben werden. Ein Umstand, der bei den Klimadiskursen regelmäßig ungenannt bleibt. Ein für den Verbrennungswahn und seine lebensbedrohlichen Folgen fast ebenso relevanter Bereich ist beispielsweise der Flugverkehr. Nun können große Flugzeuge nur schwerlich mit E-Antrieb ausgestattet werden. Die grüne Zukunftsvision heißt hier Biotreibstoffe. Das Ausmaß der dafür erforderlichen industriellen Intensivlandwirtschaft würde wenig für die Ernährung der Weltbevölkerung übrig lassen. Solche naiven Vorstellungen zeigen eher, wie die partikularen Akteure mit der vollkommenen Vakanz bewusster gesamtgesellschaftlicher Entscheidung umgehen. Sie bieten ihre Visionen, um solange es geht, weiterzumachen. Was nicht entschieden werden kann, muss sich ereignen. Wurde in der wurde in den 70er und 80er Jahren wissenschaftlich nachgewiesen, wie es hieß, dass die Atomenergie unverzichtbar für die Gesellschaft sei, weil die Sonne viel zu geringe Primärenergie liefere, wird heute so getan, als könne die Energieversorgung der vorhandenen Aggregate, welche die Gesellschaft zwischen sich und die Natur gestellt hat, nun künftig mit sauberem Strom betrieben werden. Weder das eine noch das andere traf je zu. Um sich das Ausmaß der auf Verbrennung beruhenden Prozesse zu veranschaulichen, könnte folgender Vergleich dienen. In dem Film Plastic World bittet der Drehbuchautor und Regisseur wiederholt Menschen, alle Gegenstände mit und aus Kunststoff vor ihrer Wohnung auf die Straße zu stellen und dokumentiert dies dort mit Standbildern. Wer das sieht, fragt sich unweigerlich, was an Einrichtungen noch im Haus zurückgeblieben ist. Ähnlich verhält es sich mit dem Anteil fossiler Brennstoffe, mit denen nebenbei auch alle Kriege samt der dafür erforderlichen Rüstungsproduktion der Gegenwart undenkbar wären. So sah Robert Kurz auch das Problem nicht in einer völlig anderen energetischen Basis einer globalen Gesellschaft schlechthin, sondern in der unter heutigen Bedingungen erforderlichen maßlosen Beschleunigung und Erhöhung des Verbrauchs und des Durchsatzes, die mit der Bewegung der Geldverwertung einhergehen. Gewinnt die Bahn nun doch noch gegen das Auto? Der ökologische Umbau der Gesellschaft hat jedoch noch andere anspruchsvolle Voraussetzungen. Er muss finanziert werden und diese Finanzierung erfordert eine gelingende Generierung von Mehrwert. Nun sieht die Krisentheorie gerade darin ein historisch sich aufbauendes Problem, was ja als innere Schranke der Verwertung zunehmend wirksam wird. Selbst wenn dieses Problem vernachlässigt würde, sind die erforderlichen Investitionssummen so gigantisch, dass eine Finanzierung der dafür erforderlichen Maßnahmen als äußerst unwahrscheinlich gelten kann. Mit der jetzt beschleunigt greifenden Digitalisierung 4.0 und der beginnenden Rezession geht jedoch eine weitere Substantialisierung der Produktion von Wert einher und damit natürlich auch der Steuereinnahmen des Staates, welche die ohnehin vorhandenen hohen Staatsverschuldungen mangels Steuereinnahmen noch weiter anwachsen lassen wird. Obwohl diese Problematik sich keineswegs allein auf den Ausbau einer weniger klimabelastenden Verkehrsinfrastruktur beschränkt, reicht schon ein Blick auf den notwendigen Ausbau des Schienenverkehrs. Wie im Krisenchaos festgestellt, lässt sich das gesellschaftliche Großaggregat Bahn als öffentliches Gut gar nicht rentabel betreiben. Derzeit liegt der Investitionsstau der Deutschen Bahn nur für die aus Rentabilitätsgründen verschleppten Erhaltungsinvestitionen bei geschätzten 30 Milliarden Euro. In einer Situation, wo sogar Städte keinen Bahnanschluss mehr haben, würde der flächendeckende Ausbau zur Verminderung des Autoverkehrs jedoch ein Vielfaches dieser Summe erfordern. Aber auch dann wird die Bahn unrentabel sein und bleiben, wie etwa die Pflege alter Menschen, da es sich um Staatskonsum handelt. Mit der Aufnahme solcher Bereiche in die öffentliche Daseinsvorsorge wird dieses Problem nur kosmetisch behandelt. An der Ernsthaftigkeit solcher Proklamationen sind allerdings Zweifel angesagt, denn während dies im Grundgesetz hinterlegt wird, finden gleichzeitig öffentlich geförderte Erprobungen auf Teststrecken statt, um zu erkunden, wie der absurde Warenferntransport per LKW elektrifiziert werden kann. Offensichtlich herrschen die naiven Vorstellungen und die Entschlossenheit vor, der gesamte automobile Verkehr benötige nur neue Antriebe und ansonsten könne alles beim Alten bleiben. Da alle gesellschaftlichen Veränderungen unter Finanzierungsvorbehalt stehen, würde der substituierende flächendeckende Ausbau des Eisenbahnnetzes selbst in einem hochindustrialisierten Land zu einem Finanzierungsproblem werden. Da dieses Verkehrsmittel der Zukunft weder geistig, seelisch noch ökonomisch mit dem Kapitalismus vereinbar ist, wie Kurz meinte, wird es in der Logik des Geldes ein Problemfeld bleiben. Jetzt, wo die Räume für eine ganze Lebensform, wie Kurz meinte, ökonomisch wie auch hinsichtlich der natürlichen Lebensgrundlage und der ihnen zugehörigen Bewusstseinsformen und Beziehungen eng werden und einer Erosion unterliegen, wird offensichtlich auch die Zeit, die bleibt, knapp. Die von Gewalt, Krisen und Elend begleitete Durchsetzungsgeschichte der Moderne vollzog sich über einen Zeitraum von mehreren hundert Jahren. Dem Zerfall dieser destruktiven Vergesellschaftungsform werden solche Zeiträume nicht zur Verfügung stehen. Die auf allen Ebenen wirksam gewordenen Beschleunigungsprozesse, eine weit fortgeschrittene entsubstantialisierte Wertproduktion, das riesige globale Feuerwerk der Jahrmillionen gespeicherten Sonnenenergie und die vielfachen Zerstörung der Ökosysteme werden ein auf Geld, Ware und Wert beruhendes Patriarchat, eine Gesellschaft, wie wir sie heute kennen, auf eine, wie es scheint, katastrophale Weise unmöglich machen. Allein die damit verbundenen katastrophischen Szenarien und die dadurch erzwungenen permanenten Abwehrreaktionen lassen aus heutiger Sicht eine Transformation der auf Wert und Abspaltung beruhenden Gesellschaft hin zu einer bewussten Vergesellschaftungsform nicht sehr wahrscheinlich erscheinen. Aber sie wäre dennoch möglich. Und es bleibt nichts anderes, als diese Notwendigkeit immer wieder zu begründen. Eine Transformation der zerstörerischen Dynamik des wahnproduzierenden Patriarchats kann nur mit einem solchen kritischen Bewusstsein von den Ursachen der destruktiven Vergesellschaftung einhergehen. Es muss dabei von einer nennenswerten Anzahl von Menschen geteilt werden, die in der Lage sind, einem Bellum Omnium contra Omnes zu widerstehen. Drittens, Robert Kurz und Paul Virilio. Es sind viele kritische Texte, wie gesagt, zum automobilen Kapitalismus veröffentlicht worden. Eine so grundlegende kritische Auseinandersetzung mit dem Thema, wie sie mit Freie Fahrt ins Krisenchaos vorliegt, wird sich allerdings nicht so leicht finden lassen. Es sind vor allem die verschiedenen Blickwinkel, die der Autor dabei einzunehmen vermag, die einen so beeindruckenden kritischen Blick auf unsere Normalität entstehen lassen. In der kurzeigenen Nachträglichkeit erscheinen Spinner wie Henri Thoreau und Johann Gottfried Säume mit einer aus heutiger Sicht frappierenden Weltweitsichtigkeit. 1994, als Kurz Text veröffentlicht wurde, erschien auch das Buch Rasender Stillstand des französischen Intellektuellen Paul Virilio. Auch er, den Kurz später als Geschwindigkeitsphilosophen bezeichnen sollte, gehört zu jenem Kreis von Menschen, die in der Lage sind, die eigenen Lebensumstände kritisch auf Abstand zu bringen und dieser Wahrnehmung auch zu vertrauen. Virilio handelte und dachte aus seinen biografischen Erfahrungen heraus. Selbst ein so entschiedener Techno-Denker wie Richard Buckminster Fuller wäre hier zu nennen, der als Systemtheoretiker die heutigen Entwicklungen bereits vor über einem halben Jahrhundert erstaunlich zutreffend beschrieben hatte. Was sie alle auszeichnet, sind Interdisziplinarität, Nonkonformismus und ihre autonomen Denkbewegungen, wie auch die Fähigkeit dabei, mit ihren gefühlten Zuständen in Kontakt zu bleiben, sie in ihr Denken hineinzuholen und sich dabei vorlegen zu können. Alle in der Gesellschaft ernst genommenen Disziplinen hingegen behandeln solche kritischen Denkerinnen als nicht zu ihrem Gegenstandsbereich gehörig. Mit solchen Sonderfällen ist kein Umgang möglich und die daraus entstehende Beziehungslosigkeit schafft später den Raum für Vorurteile und Mystifikation, wie Joachim Krause am Beispiel Fuller beschreibt. Paul Virilio nun ist in einiger Hinsicht auf den Text von Kurz interessant. Wer sein Buch liest, wird sich dem Raum, den seine Beobachtungen öffnen, kaum entziehen können. Dabei nähert Virilio sich den technologischen Phänomenen auf eine ganz andere Art. Eine von Wert und Abspaltung ausgehende Betrachtungsweise fehlt bei ihm. Von der Architektur her kommt, nähert er sich den technologischen Phänomenen von Zeit und Raum her und untersucht die Wechselwirkung von Globalität und Lokalität. Interessant ist nun, dass er aus dieser Perspektive zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommt wie Robert Kurz. Kurz hatte das Thema Automobilität in dem um die Jahrtausendwende veröffentlichten Schwarzbuch Kapitalismus wieder aufgegriffen und nimmt dort auch auf Virilio Bezug. Dort beschreibt Kurz, wie das Auto keineswegs, Zitat, eine Ware unter anderen, Zitat Ende, in der zweiten industriellen Revolution den gesamten Zeit- und Raumhorizont zu erfassen begann. Dies ist auch die Ausgangsebene von Virilio, die er nun mit den großen Entdeckungen der Physik des 20. Jahrhunderts in Verbindung bringt, vor allem dem Konflikt, der sich aus den Relativitätstheorien Einsteins und der Quantenmechanik ergibt. Für Virilio findet die Beschleunigung des Automobilismus ihre geradezu zwangsläufige Fortschreibung in der Tele, in der, heißt in der Ferne, weit, und Digitalisierungstechnologie. So führt er aus, wie die von Zeiteinsparung getriebenen technologischen Entwicklungen zunehmend die räumliche und physische Bewegung mit dem Versprechen von Sicherheit und Komfort ersetzen. Der Selbstbezug eines hier und jetzt präsenten Wesens wird durch ein potenziell präsentes substituiert und das bis dahin vorherrschende kommunikative Handeln wird abgelöst durch eine zunehmend bewegungslose Kontrolle der Umwelt. Diese Entwicklung ist die Fortschreibung der mit den Blechmonaden begonnenen Eroberung des Raumes, die nun der Verlust des realen Raumes durch die Eroberung der Zeit, die bleibt, folgt. Dieser Schritt in die Bewegungslosigkeit spiegelt auf bizarre Art die ursprüngliche Bewegungslosigkeit des Panoptikums in der intelligenten, digitalisierten Wohnung von heute. Die Kontrolle der Umwelt aus dieser Position der Bewegungslosigkeit korrespondiert auch mit der totalen Mobilmachung der Autogesellschaft und ist deren Fortschreibung. Die Freiheit, überall hinfahren zu können, bedeutete bereits, wie Kurz treffend schrieb, so viel wie nirgendwohin. Die Rettung, das autonome Fahren. Diese Bewegungslosigkeit der Bewegung ist nun die technologische Ausgangslage des sogenannten autonomen Fahrens, einer weiteren Zukunftsvision, mit der sich große Hoffnungen auf einen neuen Akkumulationszyklus derzeit verbinden. Kurz hatte im Schwarzbuch Kapitalismus den Begriff der Technologie als Teil der Produktivkräfte in ihrer positiv besetzten linken Lesart bereits in Frage gestellt, indem er davon sprach, unter den Bedingungen von Wert und Abspaltung hätten sie keinen Werkzeugcharakter. Die gesellschaftlichen Akteure werden vielmehr zu Werkzeugen der Werkzeuge. Aber es wäre zu fragen, was ist mit den Werkzeugen der Werkzeuge der Werkzeuge? Welche Eigenschaften haben sie? Gegenwärtig mit dem angestrebten autonomen Fahren werden die Werkzeuge der Werkzeuge nochmal heruntergeklont zu Transportware, die sich von einem beliebigen Versandartikel kaum noch unterscheidet. Bildlich gesprochen wird die Filmsequenz von Modern Times, in der Chaplin ungewollt in die großen Räder der Maschine gerät und froh ist, wieder ausgespuckt zu werden, nun ersetzt durch eine Szene, in der ein Mensch sich nichts sehnlicher wünscht, als von ihr verschluckt zu werden. Eigentlich wird mit der Digitalisierung erst die in der fordistischen Automobilisierung so forcierte Dialektik einer gespenstischen Belebung der toten Dinge einerseits und der vollkommenen Verdinglichung der Menschen andererseits vollendet. Was aber macht das mit uns Menschen? Unter den Bedingungen einer nahezu alle Beziehungen durchdringenden Konkurrenz auf allen Ebenen kann die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Technologien gar nicht erst ernsthaft gestellt werden. Nicht umsonst heißt es in einem wiederkehrenden Mantra, deshalb, wir alle sollten die Chancen der Digitalisierung nutzen und sie mitgestalten. Hier taucht das immanent teleologische Merkmal kapitalistischer Formentwicklung auf. Diese Gesellschaft kann nicht hinter dem einmal erreichten technologischen Stand ihrer bewusstlosen Entwicklung zurück. Wenn jedoch, wie Roswitha Scholz schreibt, Technik und Produktivkräfte auch Destruktivkräfte sein können, Scholz 2018, dann muss kategorial kritische Theorie, das, was Robert Kurz und andere uns vorgelegt haben, kritisch fortgeschrieben werden. Virilio wie Kurz haben an den destruktiven Folgen dieser Entwicklung keinen Zweifel gelassen. Kurz spricht davon, dass alle diese Widersprüche und Absurditäten in Gestalt des Autos Blech geworden sind. Es ist nicht zu übersehen, dass die destruktiven Eigenschaften der Technologien und nicht nur der Potenziale sich im historischen Verlauf enorm gesteigert haben. Die Technologien sind im Laufe der modernen Entwicklung ungeheuer wirkmächtig geworden, nicht nur wegen ihrer Anwendung, ihrem stofflichen Durchsatzpotenzialen oder ihrer globalen Ausbreitung, sondern auch wegen ihrer Qualitäten, die im Mikro- und Makrokosmos oder Lichtgeschwindigkeit vorstoßen, wie das beispielsweise in der Atom-, Nano-, Digital- oder Biotechnologie der Fall ist. Damit sind die unvorhersehbaren Folgen exponentiell angewachsen. Das Problem dieses Gesamtgeschehens ist in die modernen Technologien immer schon eingeschrieben. Sie schreiben etwas fort, zögern etwas heraus oder vergrößern Potenziale und können damit immer nur partiell zu einer Entlastung oder Lösung von Problemen beitragen, während ihre Schattenseiten schwer erkennbar bleiben. Es gibt aber keine technologischen Lösungen für Probleme, die gesellschaftliche Ursachen haben. Mit jeder dieser partiellen technologischen Lösungen sind neue und größere, komplexere Probleme entstanden. Wissenschaftliche Erkenntnis bleibt immer weiter hinter diesen durch die Produktivkraftentwicklung gesteigerten Auswirkungen und Wechselwirkungen zurück. Das heißt nichts anderes, als dass die Probleme bereits in der Genese, also in der Form von Wert und Abspaltung vom Wert und der darauf basierenden Erkenntnisform selber zu suchen sind. Brauchen wir also ein kritisches Untersuchungsfeld, das die unserer Wahrnehmung entgehenden Auswirkungen und Eigenschaften von Technologien untersucht und erkennbar macht? Wie dies beispielsweise mit einer Darstellung der historischen Entwicklung des Aufmerksamkeitsregimes versucht wird. Einer der ersten, die dies versucht haben, war bekanntlich Walter Benjamin, der mit Sicherheit Einfluss auf Virilio gehabt hat. Mit Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit hatte Benjamin einen solchen Versuch der Reflexion unternommen, allerdings angesichts des Naziterrors zur Zeit der Niederschrift noch im Geiste der sowjetischen und der technologischen Hoffnung dieser Jahre. Dennoch war diese Schrift bahnbrechend. Offensichtlich wirken die Technologien in einer Weise auf uns zurück, die uns alles andere als einfach zugänglich ist. Kurz nennt das im Schwarzbuch beispielsweise, Zitat, eine völlig neue Welt nach dem Bild des autogewordenen Kapitals. Zitat Ende und stellt zwei Seiten darauf fest, und all diese Ungeheuerlichkeiten konnten zur Normalität sedimentieren. Dieser Umstand bedarf jetzt an der Schwelle zur Durchdigitalisierung der Gesellschaft einer manifesten Methode der kritischen Beobachtung, über die nachzudenken wäre. Wo die Übergänge zwischen Maschinen und Menschen derart liquide werden, sie waren es im Kapitalismus graduell immer schon, droht die am toten Objekt geschulte androzentrisch-wissenschaftliche Erkenntnismethode total zu werden. Kritische Erkenntnis vollzieht sich jedoch wesentlich nach anderen Methoden, über die sie sich bewusst sein muss, um sie verteidigen und für einen anderen Entwurf verwenden zu können. Die Zugriffe auf die Körper und die Sehnsucht der Subjekte nach einer subkutanen technischen Ausstattung und Aufrüstung oder die heutigen Implementierungsversuche von Prozessen künstlicher Intelligenz zeigen an, wie die nie stark im Bewusstsein verankerten Grenzen zwischen den Qualitäten von belebt und unbelebt sich beginnen, im Bewusstsein der Akteure vollkommen aufzulösen. In einer solchen Entwicklung gibt es immer weniger Geschichte und immer weniger Zukunft. Sie sind jedoch die Voraussetzung für ein Bewusstsein davon, was und wie uns geschieht, geschweige denn jedes kritischen Bewusstseins. Eine technologiekritische Intervention kritischen Denkens müsste also ähnlich vorgehen, wie es ihre Praxis bei der Aufklärungskritik ist und war. Sie kann sich nicht positiv auf diese beziehen, sondern entwickelt sich an deren radikaler Kritik. Automobile, Idiosynkrasien und kritische Theoriebildung. Wir stehen keineswegs moralisch über dem Autor der Stahlgewitter, denn wir sind allesamt auch bloß Autofahrer, heißt es bezugnehmend auf Ernst Jünger im Krisenchaos-Text von Robert Kurz. Eine Kritik an der Autogesellschaft betrifft uns also alle und das wirft doch einige Fragen auf. Gegenwärtig ist in der hiesigen Gesellschaft eine kleinliche Aufrechnerei, ein Vergleichen und eine Verhaltenshygiene in Sachen Klima- und Umweltschutz zu beobachten, deren Reflexionsvermögen gegen Null geht. Da wird beispielsweise einer Umweltaktivistin, die per Boot zum UN-Klimagipfel von Europa in die USA anreist, vorgehalten, ihr Boot sei aus Carbonfasern gefertigt und dieser Umstand mache sie vollkommen unglaubhaft. Auch das gehört zur Bewusstseinslage der Autogesellschaft, wo es zwischen Delegation von Problemen an den Staat und der Eigenverantwortung des Bürgers und jedes Einzelnen nichts gibt als ein Vakuum, schwanken die ideologischen Konstrukte zwischen Forderungen an den Staat und der Frage, was jetzt jeder Einzelne zu tun hat. Beides führt zu nichts Gutem. Der Staat existiert, wie gesagt, nur durch das Geld, das aus der Naturvernutzung und Wertverwertung gewonnen wird, und die Einzelnen können sich oft gar nicht anders verhalten, wenn es beispielsweise um die Nutzung eines Autos auf dem Lande geht, weil andere Verkehrsmittel und Verkehrsverbindungen nicht existieren. Da bleibt dann nur der Verzicht auf die Plastiktragetasche und das Verbot des Wattestäbchens mit seinem verdammten Kunststoffschaft. Die vollständige Leerstelle im gesellschaftlichen Handeln und umgekehrt die Sachzwänge, denen die alle Beteiligten unterliegen, machen solche angeblichen Handlungsspielräume eng und die gegenseitige Kontrolle in der Konkurrenzgesellschaft führt dazu, sich von dem ganzen Thema abzuwenden und einfach so weiterzumachen. Natürlich braucht niemand ein SUV zu fahren oder eine Kreuzfahrt zu buchen. Aber ist ein Altenpflegeheim mit seinen Massen an hochproblematischen Abfällen und seinem exorbitanten Energieverbrauch weniger problematisch als ein Kreuzfahrtschiff? Auch auf der Ebene kritischer Reflexion stellt sich die Frage, was denn die Äußerung von Robert Kurz für eine Bedeutung hat. Die Frage, ob kritisch reflektiert werden kann und soll, auch wenn wir selbst der Kritik nicht genügen, ist ja von Kurz beantwortet, denn er hat seinen Text ja zu Ende geschrieben. Dies wird allerdings dann fragwürdig, wenn die Verstrickungen mit einer und bei einer Kritik unsichtbar gemacht werden, wenn so getan wird, als gehöre das schreibende Subjekt nicht dazu. Die Methoden und Wege, dies nicht zu tun, sind wenig entwickelt. Da jede Veröffentlichung eine Präsentation des eigenen ist sie auch immer ein Stück Selbstdarstellung. Das kann gelingen oder scheitern oder kann sogar dazu führen, an bestimmten Äußerungen von den anderen fixiert zu werden. Die identitäre Aufladung und die Zuschreibung gehen also nicht von nur einer Seite aus und diese Dialektik zwischen dem einzelnen Subjekt und dem gesellschaftlichen Umfeld ist durchdrungen von Konkurrenz und allerhand anderen. Keine guten Bedingungen für die Einbeziehung des kritischen Beobachters. Da ist es besser, sich zu wappnen. Nun hat die Theoriebildung gelernt, mit diesen Widrigkeiten umzugehen und sich dennoch auf den theoretischen Schlachtfeldern nach vorne zu entwickeln. Das hat auch so lange gut funktioniert, solange die meist männlichen Protagonisten der Wertkritik sich den Gegenstand ihrer Kritik vorzulegen vermochten. Rückt jedoch der Gegenstand der Kritik immer näher, ja rückt er sogar mit Schnittmengen in die eigene Person hinein, dann wird eine weitere Theorieproduktion merkwürdig. Wer sich das genauer ansieht, kann da Interessantes finden, aber schlussendlich wird diese Theoriebildung einfach auch falsch sein. Aber warum ist das so? Die erste Welle, bei der das rückblickend so war, im hier gültigen Theoriekontext, war die Einführung des geschlechtlichen Abspaltungstheorems von Roswitha Scholz. Seitdem beschert der Krisenzerfall einer bis dato gewohnten männlichen Theoriebildung immer neue Baustellen. Eine Antwort dürfte sein, weil es sich nicht um Wissenschaft handelt. Wissenschaft findet nur partielle Anwendung im kritischen Denken. Es müsste also über Methoden gesprochen werden. Eine zweite und im Prinzip ähnliche Antwort auf die Frage dürfte sein, dass die Form kritischer Theoriebildung und die ihr zugrunde liegende Objekt-Subjektualität selber in der Krise zu zerfallen beginnt. Da, wo Subjekte diese und andere Teile von sich selbst abspalten, verobjektivieren wollen, um sie dann kritisch zu analysieren, versucht das Subjekt, sich über seine eigene Konstitution als Subjekt zu stellen. Tut so, als könne es ohne irgendeine Vermittlung mit seinem eigenen Auge sein eigenes Auge betrachten. Das Thema kann an dieser Stelle nicht diskutiert werden, einige Schlussfolgerungen sind bezüglich der kritischen Reflexion jedoch naheliegend. Im Schwarzbuch lässt Kurz im Kapitel über die totale Mobilmachung der fordistischen Ära an einer Stelle den schweizerisch-amerikanischen Architekten und Theoretiker Siegfried Gideon zu Wort kommen. Am Ende des Zitats heißt es dort: Was zählt, ist allein der gegenwärtige Augenblick. Spätere Epochen werden diese Zerstörungsakte, diesen Mord an der Geschichte nicht verstehen. Zitat Ende. Das ist einleuchtend. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, dass es kommende Generationen vielleicht nur deshalb geben wird, weil sie versucht haben, das zu verstehen. Alle Versuche, die Probleme mit der Selbstreferenz anzugehen, müssten sich wohl zunächst mit einer Verminderung der Konkurrenz beschäftigen. Die Selbstanteile und Verstrickungen zum Feld von Erkenntnis machen zu können, erfordert Experimente, wie sie Henri Thoreau mit den Vögeln machte. Zitat: Ich war plötzlich den Vögeln ein Nachbar geworden, nicht indem ich sie einsperrte, sondern indem ich meinen Käfig in ihrer Nähe versetzte. Zitat Ende. Hier wird auch deutlich, wie notwendig ein kategorialkritischer Begriff von Umwelt ist. Und Buckminster Fuller schrieb über seine Selbstexperimente, Zitat: Das sollte ein 50-jähriges Experiment werden, um alles zu überdenken, was ich wusste. Es war ein Experiment, in dem ich selbst das Versuchskaninchen war. Ich musste ganz von vorne anfangen. Ich kam zu der Überzeugung, dass wir hier füreinander da sind. Zitat Ende. Das Selbstexperiment steht dabei nicht nur für ein Primat der Beobachtung gegenüber der Handlung, sondern auch für die Möglichkeit des Irrens und der Fehlerfreundlichkeit. Und eine Distanzierung von unseren eigenen Irrtümern kann schwerlich gelingen, ohne einen emotionalen Zustand, der wohl am treffendsten mit dem Begriff Erstaunen und Humor zu verbinden ist. Heute so einen Weg einzuschlagen, ist gegen alle Vernunft und das gesellschaftliche Klima. Für die Entwicklung kritischer theoretischer Erkenntnis, wie für die Fähigkeiten, seine Verhalten ändern zu können, ist er aber eher ein Segen.